Vater, ich danke dir jetzt für den Sonntagmorgen. Ich danke dir für den gewaltigen Lobpreis, für gewaltige Gebetszeit. Und danke, dass du hier bist. Danke, dass die Herzen offen sind. Danke, dass wir willig sind. Danke, dass wir ein Ja und ein Amen in uns haben. Und danke für das Wort jetzt. Ich preise dich einfach dafür. Halleluja. Amen. Wenn der Teufel uns angreift, dann hat er immer, oder dann ist immer die Möglichkeit auf zwei Reaktionen. Die erste Reaktion ist, ich bin enttäuscht, ich bin verletzt, mir geht's nicht gut, ich ziehe mich zurück, ich ziehe mich aus allem raus, ich unterzeichne den Friedensvertrag mit Mr. S. Das ist sein Wille. Das ist sein Wunsch. Das ist der Punkt, wo er dich hinbekommen will. Dass du denkst, wenn ich ihn in Ruhe lasse, lässt er mich in Ruhe. Wird nie passieren. Hat er nie gemacht. Punkt zwei ist, und das ist der Punkt, wo uns Gott hinhaben will, ist, dass wir aufstehen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt trete ich dir in deinen Allerwertesten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich drehe den Spieß um und ich jag jetzt dich. Du, nicht du jagst mich, ich jage dich. Nicht du ärgerst mich, ich ärgere dich. Und was glaubst du, wenn du das jedes Mal so machst, wie oft er noch Lust hat, zu dir zu kommen? Leider ist unser Fleisch so, dass unser Fleisch sagt, ja, mir geht's nicht gut, ja, ich brauche jemanden, der mir jetzt zuhört, ja. Geht mir auch so, mein Fleisch ist genau dasselbe wie dein, stell dir das Ding mal vor. Aber wir sind Überwinder, wir müssen überwinden, Amen. Und wir überwinden weit, sagt die Bibel, und das ist gut, wir überwinden weit. Okay, wir gehen in Hebräer 1, ab Vers 1. Ich glaube, da ist was, in Hebräer 1, ab Vers 1. Haben wir uns schon mal angeschaut, aber das Wort wird ja niemals alt und wir bleiben in Luther. Und da heißt es, oder kurz noch zur Einleitung, Hebräerbrief ist geschrieben an die? Wow, woher weißt du das? Ist unglaublich, wie viel Geheimnis ihr schon wisst. Der Hebräerbrief ist an die Hebräer geschrieben. Wer waren denn die Hebräer? Die Juden. Die hatten ein Bündnis mit Gott, die hatten eine Geschichte von 4000 Jahren, davon mehrere 1000 Jahre eine Geschichte mit Gott, fing an mit Abraham, dann ging's weiter und ja, die hatten so viel erlebt mit Gott und so viel Verheißungen mit Gott und sie versagten immer wieder, sie haben riesen Segen erlebt und brutalste Niederlagen, Vertreibung und Versklavung über Jahrhunderte. Ja, und ihr wisst, bevor Johannes, der Teufel kam, wie lange war Ruhe in Israel in dem Thema Prophetie? 400 Jahre, kein Wort, kein Prophet, kein Mann Gottes, kein Eindruck, zero. Und wir ärgern uns, wenn wir mal eine Woche nichts hören. Die haben 400 Jahre nichts gehört und sind immer noch treu geblieben. Die hatten schon eine Kraft, muss man schon sagen, die haben schon einen Eifer, selbst bis in die heutige Zeit. Die haben 2000 Jahre in der Vertreibung ihre Sprache und ihre Schrift bewahrt. Das ist einmalig in der Geschichte der Menschheit. Die Juden, alleine wenn du nur die Juden beobachtest, rein, da gab es einen atheistischen Professor, der hat Juden studiert, um zu beweisen, dass sie nicht das Volk Gottes sind. Am Ende hat er sich bekehrt. Es geht auch nicht anders. Ja? Auch alle, die versucht haben, die Bibel zu widerlegen, haben sich alle am Ende bekehrt. Weil das Wort eine Macht hat, eine Kraft hat. Okay? Und da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten, vor vielen Zeiten, ja, vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Weiter. Jetzt kommt was Tolles. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ein Prophet ist schon super. Aber der Sohn ist noch eine viel größere Ehre. Wenn ein Bote zu dir kommt, wenn der DHL-Bote bei dir klingelt, ist schon nicht schlecht, wenn er ein Paketchen für dich hat. Aber wenn der CEO, der Megaboss, sein Sohn von DHL bei dir klingelt, dann muss das wohl wichtig sein, was du gerade geliefert bekommst. Korrekt, wenn der Sohn selber kommt. Denn er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Jesus ist eingesetzt zu was? Zum Erbe über alles. Sag mal, zum Erbe über alles. Sag dir das, wenn der kleine gehörende Fuzzi-Mann wieder auf wichtig macht. Wenn er wieder die Taschenlampe vor sich hält, ja, die kleine Maus, die Taschenlampe und du hinten an der Wand ein Riesenteil siehst. Uah. dann weißt du, die kleine Maus hat wieder die Taschenlampe an. Wichtig für dich, dass du weißt, Jesus ist der Erbe, nicht Satan. Jesus ist der Erbe über alles. Was ist alles? Alles. Durch den er auch die Welt gemacht hat. Durch wen hat Gott die Welt gemacht? Haben wir das uns vor ein paar Sonntagen angeschaut? Alles, was wurde, wurde geschaffen. Am Anfang war das Wort. Und ohne das Wort wurde nichts. Am Anfang war Jesus, weil er das Wort ist. Und ohne Jesus wurde nichts. Was mir immer hilft, wenn der Teufel tobt, ist, und das macht der Heilige Geist immer gleich, er hat sich noch nie geändert, noch nie ein neues Programm aufgefahren, hat zu mir nicht gesagt, oh Thomas, dann probier mal das, vielleicht hilft dir das. Macht er nicht. Er macht immer dasselbe. Er sagt, schau dir Jesus an. Und wenn ich dann wieder Jesus anschaue und lese, dass er herrscht über alles, wird die Maus immer kleiner. Die Batterie geht leer in der Taschenlampe. Im Englisch sagt man, er faded away. Er verblasst. Danke, Schatz. Er verblasst. Aber während er angreift, ist es manchmal so heftig, dass man kaum Luft bekommt oder dass einem die Angst greifen will und die Panik will einem greifen und alles ist auf einmal finster. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Und hier heißt es, er ist zum Erben über alles eingesetzt, durch den er auch die Welt gemacht hat. Der Unterschied zwischen Satan und Jesus ist, Jesus war von Anbeginn. Satan hat einen Beginn und ein Ende. Alles, was geschaffen wurde, hat einen Anfang und ein Ende. Diese Erde hat einen Tag, wo sie geschaffen wurde und einen Tag, wo sie endet, wo sie vergeht. Dieses Universum und alle Sterne und Galaxien und schwarze Löcher und was weiß ich was alles für Löcher haben einen Anfang und ein Ende. Am Anfang waren wir nicht dabei, aber am Ende werden wir dabei sein. Wir werden sehen, wenn das hier alles endet. Amen. Am 29.10., Samstag, den 29.10. machen wir unser Seminar hier. Samstag, den 29.10., merkt euch das. Ja, auch für die, die im Internet zuhören, wenn du dazukommen willst. Samstag, 29.10. ab 10 Uhr machen wir Seminar hier über die Dinge, die kommen werden. Wir schauen uns konkret aus der Bibel an, was sagt die Bibel über die Zeit, in der wir leben, was kommt. Und die Bibel ist so akkurat, es kommt alles zu Tag und zur Stunde, wo Gott es bestimmt hat. Amen. Halleluja. Ich hoffe, dass da bis dahin kein Lockdown ist oder irgendwas wieder, dass wir uns noch frei treffen können. Da beten wir rein. Amen. Dass das bleibt. Alright. Nächster Vers. Wir schauen uns ein bisschen was in Hebräer an. Ich glaube, das tut uns gut. Er ist der Abglanz. Abglanz ist fast schon wieder so ein bisschen abwertend im Deutschen, aber es ist positiv gemeint. Er ist der Abglanz, das Ebenbild. Gottes Licht, Gottes Herrlichkeit leuchtet genauso durch den Sohn, wie es bei Gott leuchtet. Seine Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Ich liebe diesen Satz. Ich habe mir heute Morgen andere Übersetzungen angeschaut, aber mir gefällt hier Luther gut, wenn es auch ein bisschen alt ist. Es ist das Wesen Gottes. So wie Jesus geredet hat, was er geliebt hat, was er gehasst hat, was er gut fand, was er schlecht fand, ist alles, was eins zu eins wie der Vater ist. Viele fragen sich, wie ist Gott? Schau dir Jesus an. Die Jünger sagt mal, zeig uns den Vater, dann glauben wir alles. Sagt Jesus, so lange bin ich bei euch und ihr habt ihn immer noch nicht gesehen? In der Welt auch. Du musst die Kinder anschauen, wie sie sind, dann weißt du, wie die Eltern sind. Wenn Kinder sich im Restaurant völlig daneben benehmen, das ist Abglanz, das Abbild ihrer Eltern. Korrekt? Ist es so? Und genau so ist es mit dem Sohn. Er ist das Wesen, er zeigt das Wesen. Wie ist Gott? Was mag er nicht? Wie war Jesus drauf? Wann wurde er zornig? Wann wurde er nicht zornig? Die Bibel zeigt uns alles. Sie zeigt uns genau, was Jesus gefallen hat und was nicht. Er ist der Abglanz seines Wesens und jetzt kommt wieder. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Warum fällt die Erde im Weltall nicht runter? Wie hoch ist das Weltall? Wie tief ist das Weltall? Warum fallen die Sterne nicht runter? Siemens Lufthagen. Richtig? Die Erde dreht sich mit 1000 km/h, warum fliegst du nicht weg? Geh mal auf ein Kinderkarussell, ich mach mal einen Mofa-Hinterreifen dran und gib Vollgas. Da bleibst du nicht lang drauf, da machst du hasta la vista, Baby. Fly, Robin, fly. Warum fliegen wir nicht ins Weltall? Warum ist die Gravitation stärker als... Interessant, das sind Fragen. Weil Gott es so mit seinem Wort gesagt hat. Gott sprach und es Wort. Da werden die auch nie eine Antwort kriegen. Die ganzen Wissenschaftler. Gott hat die Weisheit der Weisen verworfen. Kein Professor wird jemals mit Gott diskutieren können. Du kannst mit Gott nicht diskutieren. Du musst dir Hiob anschauen. Ja? Hiob hat es gelernt auf eine harte Art und Weise, aber Gott hat ihn trotzdem gesegnet. Am Ende hat er mehr als am Anfang. Aber wir können nur das Wort akzeptieren und sagen, so ist es. Und das gefällt Gott. Durch die Torheit der Predigt, durch die Einfachheit einer Predigt. Gott hat's geschaffen, Punkt. Das sagen Leute, die im Verstand sind. Das will ich verstehen. Wie willst du Gott verstehen? Deine Festplatte reicht nicht. Und dein Prozessor ist auch zu langsam. Du kannst Gott nicht im Verstand erkennen. Es geht nur im Herzen. Jesus trägt alles durch sein Wort. Ist es nicht der Hammer? Jesus trägt alles durch sein Wort. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit vom Vater und er trägt alles durch sein Wort. Interessant, oder? Jesus, wärst du nur gestern da gewesen oder vor 3 Tagen? Lazarus, mein Bruder, ist gestorben. Der stinkt schon. Wärst du nur da gewesen? Oh, Jesus, wärst du nur da gewesen. Wo war er denn? Er war da. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, betet Jesus. Hat er das für sich gebetet? Nee, für die, die drumherum waren, die zugehört haben. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Wer autorisiert den Sohn? Der Vater. Wer herrscht über Leben und Tod? Der Vater. Wem hat der Vater die Autorität übertragen? Dem Sohn. Und dann sagt er, Lazarus, komm raus. Lazarus, komm raus. Einmal. Nicht 10-mal wie wir. Oh, Herr. Und dann machen wir noch so, dass auch die Salbung spürt. Oh, ich habe schon alles erlebt in der christlichen Welt. Selbst meiner Frau ist es zu viel. Ha. Und was macht Lazarus? Der hat sich beworben in Hollywood bei Mumie 3. Er kommt raus. Der sah so aus. Der war eingewickelt in die Totenbinden und einbalsamiert. Da haben sie aber geguckt. Was ist jetzt los? Haben wir noch nie erlebt in Israel. Und was sagt er dann? Ich finde es so bemerkenswert. Macht ihnen die Totenbinde weg. Wisst ihr, das ist dasselbe in der Gemeinde. Jesus ruft neue Menschen rein, die kommen mit ihren Totengebinden hier rein. Und die riechen nach Tod. Korrekt? Was ist der Job von der Gemeinde? Macht ihre Totenbinden weg. Das können sie nämlich selber nicht. Müssen erstmal sauber gemacht werden, frei gemacht werden. Weg vom Tod. Alles riecht nach Tod, alles denkt noch Tod. Der war schon am Rauslaufen, da standen die immer noch und sagen, der ist doch tot. Das kann doch gar nicht sein, ich war doch dabei. Ich habe den Typ doch eingeschmiert. Na, das kann doch gar nicht sein, das ist ein Doppelgänger. So sind manche, die Gott nicht glauben und vertrauen können. Die fassen es nicht, wenn die Wunder passieren. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe ein Zeugnis gehört. Andrew Womack. Kennt ihr Andrew Womack? Als der angefangen hat mit seinem Dienst, hat er für Kranke gebetet. Und Jesus hat zu ihm gesagt, bet für alle. Dann betet er für eine blinde Person. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war. Eine wahre Geschichte. Ganz weiße, milchige Augen. Und er legt die Hand drauf, betet und macht die Hand weg und da waren normale Augen drin. Und er guckt so und sagt, kann ich ja gar nicht glauben. Wupp, war die Heilung weg. Dann hat er 2 Tage, wenn ich es noch richtig weiß, gekämpft und Jesus um Vergebung gebeten, dass er sowas ausgesprochen hat. Hat nochmal gebetet und dann konnte die Person sehen. Das Problem bei Dienern Gottes ist immer, und du bist auch ein Diener Gottes, ist immer die krank sind, leiden unter uns. Weil wir dumm Zeug reden. Weil wir nicht im Glauben stehen. Stimmt's? Viele könnten schon längst geheilt sein. Und wir selber auch, wenn wir an früher denken oder an andere Orte, wo wir schon waren, wo Leute keinen Glauben haben. Wie oft ich gehört habe von geistigen Leidern zu Menschen, wenn die Heilung nicht stattgefunden hat. Ja, Bruder, Schwester, da musst du noch Sünde haben. Wow, super, klasse. Steht sogar im Wort, dass wir Sünder sind. Aber gerecht gemacht durch das Blut des Lammes. Amen. Also bin ich ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Als Gott mir diesen Satz offenbart, habe ich gedacht, mir fliegt das Blech weg. Ich war auch so im Denken, Weihnachten und Ostern, da bin ich gerecht. Als ich erstes Mal in der Gemeinde war, die machen Abendmahl, ich war entsetzt. Hab's euch ja schon oft erzählt. Da, wie kann man Abendmahl machen unterm Jahr? Das ist Blasphemie, das darf man nur an Weihnachten und Ostern. Dann habe ich da mit einem geredet, sagt er, wo steht es? Vom Wort hatte ich keine Ahnung, aber ich hatte eine Meinung. So sind die meisten Christen. Die haben alle eine Meinung, aber die haben keine Ahnung. Die Woche habe ich was in meinem Mazda-Forum gepostet, eine Frage zu einer Reparatur. Dann habe ich gedacht, das ist echt witzig, gell? Von 10 Antworten sind 9 Meinungen und eines Wissen. Dachte ich, herzlich willkommen, ist wie bei den Christen. Jeder hat eine Meinung, aber die wenigsten, ganz wenige haben ein Wissen. Wissen, um was es geht. Schon mal drüber nachgedacht? Dann habe ich gedacht, komm, jetzt schreibe ich das drunter. Habe ich gedacht, oh, komm Thomas, erspar dir den Shitstorm. Weil dann kriegst du gleich einen ab. Richtig? Weh, du sagst einem, der eine Meinung hat, dass seine Meinung mich nicht interessiert, sondern ich hätte gerne Wissen. Ich wüsste gern, wie man das repariert, nicht warum man es noch nicht reparieren soll. Interessant, oder? Ich möchte gern wissen, wie man jemand heilt, nicht warum man den noch nicht heilt. Ich möchte gerne wissen, wie man jemand errettet, nicht warum man den noch nicht errettet. Ich möchte gern wissen, wie ich von Jesus erzähle, nicht wie ich noch nicht von Jesus erzähle. Amen. Ich dachte, die haben alle eine Meinung, aber kein Wissen. Unfassbar. Und wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann sagen sie, geh doch zum Mazda-Händler. Super, da bin ich da. Das ist immer die letzte Antwort, wo ich liebe, weil da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Deswegen schreibe ich ja in das Forum. Meine Güte, du, manchmal da muss da an der Kopfschlange, gell? Ich frage mich, habt ihr Langeweile oder was stimmt mit euch nicht? Oder? Das ist bei christlichen Themen genauso. Okay. Er hält alles mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung. Hat vollbracht. Sag mal, hat. Was ist hat für eine Zeitform? Vergangenheit. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Amen. Wann ist das passiert?
Vor 2000 Jahren.
Wo?
Am Kreuz.
Für alle Sünden?
Ja.
Leute, die allerwenigsten Christen haben das verstanden. Ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht. Sobald die missbauen, denken sie, so jetzt bin ich wieder verloren. Nein, die Errettung gilt einen für allemal. Und ich habe gelernt, auf harte Art und Weise, wenn du meinst, dass du die Errettung gebrauchen kannst zum Weitersündigen, weil Jesus ja bezahlt hat, probier es aus. Der Punch von Jesus ist härter als von Mike Tyson. Amen. Es ist so. Gott ist nicht, dass der dir einen Haken versetzt, aber er hat Mittel und Wege, die tun noch mehr weh als ein Haken. Da würdest du dir wünschen, komm, hau mir schön eine hin und dann sind wir wieder Freunde, Jesus. Der führt dich durch eine Schule durch. Die nennt sich Beschneidung. Aber das ist gut so. Lieber beschnitten in die Ewigkeit als unbeschnitten in die Hölle.
Amen.
Halleluja. Und er lässt niemand so wie es. Und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ich finde das so schön, dass Jesus sich gesetzt hat. Findest du das auch gut? Wenn jemand arbeitet, dann sitzt er nicht. Jemand, der fertig ist mit der Arbeit, setzt sich. Jesus ist fertig mit der Arbeit. Wisst ihr, was ich immer witzig finde? Wenn Christen für Kranke beten. Oh Herr Jesus, heil sie. Jesus sitzt, der hat Pause, der hat Feierabend. Oh Herr, heile du sie. Der Jesus macht gar nichts mehr. Warum? Was hat er am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Was brauchen wir dazu, damit die Heilung sich manifestiert? Glauben, das ist alles. Einfach nur glauben, das ist alles. Stimmt's? Die Woche hat um am Nachbarort ein Großbrand, Bauernhof abgebrannt. Ganze Nacht hat's gestunken nach Rauch bei uns. War ein Riesenfeuer, zig Feuerwehren dort. Und das Witzige war, kurz zuvor Da habe ich ein Zeugnis gesehen oder eine Kurzpredigt, wo ein Pastor sagt, die meisten Menschen leben so und sagen, ach, ich find's gut, dass es eine Feuerwehr gibt. Waren noch nie dort, haben sich noch nie dafür interessiert, haben noch nie Geld gespendet oder denen irgendwie Danke gesagt. Aber wenn's brennt, dann erwarten sie, dass die Feuerwehr kommt. Die Feuerwehr ist freiwillig und die Feuerwehr wird bezahlt aus Steuergeldern von allen. Und die Feuerwehr, das sind Leute, die sich dafür interessieren, die ihre Freizeit opfern, die sich investieren, die trainieren, sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, um dich aus dem brennenden Haus zu retten. Aber wehe, die Feuerwehr würde nicht kommen. Wisst ihr? Und er sagte, so sind viele Menschen, so leben viele Menschen, sie leben ohne Gott. Vielleicht gibt's da einen, schön, wenn's den gibt. Hoffe, sein rotes Auto ist poliert. Brauche ich nicht. Bei mir brennt's nie. Aber wenn's brennt, dann schreien sie nach Gott. Habe ich gedacht, interessantes Beispiel, gell? Interessantes Beispiel. Jesus ist für uns, nicht gegen uns. Und er hat sich gesetzt. Und er hat gesagt, wow, ich wünsch mir, dass meine Kinder auf der Erde weitermachen. Ihr kennt den fünffälligen Dienst. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Der Daumen ist der Apostel. Er kann jeden anderen Dienst berühren. Der Daumen ist der einzigste Finger, der seine eigenen Sehnen und Muskeln hat. Kannst einen Arzt fragen. Er kann lehren, er kann Pastor sein, pastoral tätig sein, er kann evangelisieren und er kann prophezeien. In deinem kleinen Finger ist dein Gleichgewichtssinn, genauso wie im kleinen Zeh. Kannst du Ärzte fragen, wenn du einen kleinen Finger verlierst, musst du deine Koordination mit der Hand neu lernen. Auch wenn du deinen kleinen Zeh verlierst, musst du neu laufen lernen. Was sagt uns das? Dass die Lehre in einer Gemeinde unheimlich wichtig ist, um dein Gleichgewicht zu bewahren. Kommst du in eine Gemeinde, wo nur Gesetz ist, verlierst du dein Gleichgewicht. Bist du in einer Gemeinde, wo es heißt, oh, wir sind frei, bei uns ist alles erlaubt, verlierst du dein Gleichgewicht. Du kannst nicht sagen, oh, ist alles, du brauchst gesunde, ausgewogene Lehre. Amen. Du musst die Strenge und den Ernst sehen, der am Kreuz passiert ist, und gleichzeitig deine Erlösung, die dadurch erwirkt ist, dass einer innerlich geschrien hat vor Schmerzen. Korrekt? All diese fünf Dienste hat Jesus auf der Erde gelassen. Er hat sie nicht mit in den Himmel genommen. Jesus sagt, ich lasse sie zurück. Für wen? Für uns. Warum braucht man im Himmel keine Apostel mehr? Apostel ist ein Gemeindegründer und ein Gemeindebetreuer. Danke, Martin, weil im Himmel keine Gemeinde mehr gegründet wird und auch nicht betreut. Da haben wir den Oberhirten. Richtig? Und so ist es mit den anderen Diensten auch. Im Himmel brauchst du keine Prophetie mehr. Oh, Bruder, eines Tages wirst du der Heiland sehen. Da steht er doch. Ja, aber ich bin Prophet. Nee, das wird nicht mehr stattfinden. Prophetische Rede ist gut. Der Zeigefinger zeigt, wo es hingeht. Deswegen ist er der Prophet. Der Ringfinger ist der Pastor. Der ist verheiratet mit der Gemeinde. Der liebt dich. Jesus hat mir mal ein Bild gegeben mit einem Schiff. Und da habe ich gesagt, Jesus, wie ist das? Ich predige einfach frei jetzt, was ich spüre. Ist das okay für euch? Ich habe gesagt, Jesus, erklär mir das. Dann habe ich so ein Schiff gesehen, wie bei Pirates of the Caribbean, so ein Segelschiff, so ein altes Dreimaster. Und der steht am Hafen. Und am Hafen, da ist der Evangelist, der Mittelfinger, der tut die Crew einsammeln und sagt, hey, wir fahren nach Amerika, das ist dein Lohn. Und das ist, was du dort erwarten kannst. Hey, wir sind auf dem Weg von der Verdammnis in die Errettung. Das ist dein Lohn, was du bekommst. Wenn du so guckst, ist der Mittelfinger der höchste Finger. Ich glaube, er wird am meisten Ehre bekommen, weil er die Leute bekehrt. Soweit verstanden? Oben auf dem Mast ist der Prophet. Der guckt immer, ruft Land in Sicht. Wenn nicht, sagt er, nein, nix. Weiterfahren. Korrekt? Wenn du eine neue Prophetie willst, die kriegst du erst, wenn die alte abgeschlossen ist. Gott redet nicht durch Nana und sagt heute fast nach München, oh, warte mal, mir fällt noch ein, ich habe was in Karlsruhe vergessen, fährst erst mal nach Karlsruhe. Das macht Gott nicht. Gott ist nicht durch Nana, der ist klar. Amen. Der Apostel ist der Kapitän auf dem Schiff. Er weiß, was die anderen tun müssen. Er ist am Steuer und er fragt den Prophet, wo hat Gott gesagt, fahr mal lang. 3 Knoten links, Steuerbord rechts, links, was auch immer, was der immer sagt, da geht das Schiff hin. Aber er hat das Steuer in der Hand. Und wenn er sagt, nee, ich spüre was anderes, dann macht er das. Dann ist das korrekt, ist das okay. Der Lehrer, das ist interessant, ist der Lademeister. Er belädt das Schiff mit Proviant. Und er lädt nichts alles auf die linke Seite, weil sonst das Schiff was macht? Ungesunde Lehre macht oder stimmt's? Dasselbe ist im Flugzeug. Warum fragen die dich, wie viel du wiegst, wenn es auch peinlich ist? Weil die nicht 40, 500 Kilo Männer ganz nach hinten sitzen, weil sonst das Flugzeug Funkenschlag hat. Sondern die verteilen die Leute. Schon mal erlebt? Links, rechts, vorne, hinten sitzen dieselben Leute. Genauso unten im Laderaum. Jede Palette, wissen die genau, was die wiegt, was da drin ist. Das Flugzeug wird ausgewogen beladen. Warum? Sonst kann es nicht abheben. Ein Schiff genauso. Ein Schiff muss ausgewogen beladen sein. Und dann kann die Reise stattfinden. Und auf der Reise hast du einen, der für dich kocht. Das ist der Pastor. Der jeden Tag, entweder hast du gute Laune oder schlechte Laune. Frag mal, Seefahrer, wenn die mal einen schlechten Koch hatten. Nichts nur diese. Und so ähnlich ist es im Reich Gottes. Du brauchst die 5, aber ich kenne keine Gemeinde, wo die 5 aktiv sind. Ich kenne keine einzige, auch bei uns nicht. Weil immer irgendwas fehlt und weil es immer komisch ausgelegt wird. Mir hat mal einer erzählt, habt ihr auch einen Gebietsapostel? Dann sage ich, was für ein Ding? Ja, wir haben einen Gebietsapostel. Sag ich, was ist das denn? Ja, das ist bei uns so geregelt. Die Denomination nenne ich jetzt nicht. Ja, und dann haben wir noch einen Stadtapostel. Sag ich, okay, für was braucht man die? Ja, die sagen, was der Deutschlandapostel vom Herrn empfängt, was am Sonntag gepredigt wird. Das sagt er dem Gebietsapostel von Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg-Apostel, sag's dem Heidelberg-Apostel und der Heidelberg-Apostel sagt's dir. Dann sag ich, ach, dann darf man gar nicht predigen, was man will oder was der Heilige Geist will. Nee, der Heilige Geist, der sagt's dann dem Obersten. Meine Güte, nee. Stell mal vor, es gibt einen in Deutschland, der empfängt, was du zu kochen hast heute. Und ganz Deutschland muss dasselbe kochen, würdest du sagen, ja, da verstehen wir's. Aber Gott ist gut, er hat eine Vielfalt. Und ich glaube, wenn gesunde Lehre da ist, ein guter Prophet, der sieht, wo Land kommt, wo die Untiefen sind, der sieht, wo die Felsen sind, dass das Schiff nicht Schiffbruch leidet. Korrekt? Und Schiffbruch leiden heißt, ich brauche einen Propheten dann, wenn die Gewässer unruhig werden. Auf dem Atlantik mit 10 Kilometer Tiefe brauche ich keinen Propheten in dem Sinn. Versteht ihr? Und selbst da ist es so, dass immer Strömungen gibt, die du nicht siehst. Es gibt Winde, die spürst du. Aber Strömungen, die siehst du nicht. Und da brauchst du eins, einen Kompass. Und das war ganz am Anfang, wo wir hier angefangen haben mit der Gemeinde, hat der Herr zu mir gesagt, Thomas, schau nur auf den Kompass. Und das ist der Heilige Geist. Es werden Strömungen kommen, die Mannschaft wird sich austauschen, es wird eine Meuterei sein. Alles erlebt. Du wirst Winde erleben, du denkst, das Boot zerfetzt es und es passiert nichts. Du wirst denken, das Schiff steht und es steht, weil kein Wind mehr da ist. Du wirst denken, der Heilige Geist ist weg. Schau niemals. Auf was? Auf deinen Kompass. Und der Kompass ist der Heilige Geist. Im Auftrag von Jesus. Ist nicht falsch, was er sagt. Der Heilige Geist sagt, guck auf den Kompass. Und dein Schiff hat schon so gemacht. Ganz oft, wenn ich hier im Lobpreis stehe, habe ich meine Augen zu. Irgendwann mache ich meine Augen auf, dann stehe ich in die Richtung. Entschuldigung, da ist er. Weil ich immer so ein bisschen hin und her schwank und merke gar nicht, dass ich mich drehe. Leute, das ist genau dasselbe. Wenn du auf dem Meer fährst, du hast ja kein Punkt, wo du dich festhalten kannst. Und manchmal ist es so, wie es gibt Strömungen, wo du denkst, ich bin noch in der Spur, aber du bist abgedriftet. Und Jesus hat mir gesagt, auch wenn du nach Amerika segelst, Thomas, dann fährst du mal ein bisschen Zickezacke. Zickezacke zeigt, du korrigierst nach. Wer nicht Zickezacke fährt, fährt einen Riesenbogen oder ganz woanders hin. Korrekt? Zickezacke ist keine Schande, sondern der Seemann korrigiert anhand des Kompasses, ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die Richtung. Und so ist unser ganzes Leben, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen. Er korrigiert uns. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass mal eine Zeit kommt, wo der fünffällige Dienst in der Gemeinde dient. Wir haben ein Riesenproblem in Deutschland. Wir haben 4, wenn ich den Pastor wegnehme, ich muss so machen, 5 Bier für die Schreiner. Die 4 haben ein Problem. Der Apostel, der Prophet, der Evangelist und der Lehrer, die haben ein Problem. Wenn die in den Vollzeitdienst gehen wollen oder in den Vollzeitdienst gehen und die wollen ein Haus kaufen und der Banker sagt, was sind Sie denn vom Beruf? Ich bin Apostel. Okay. Rufen Sie mal da kurz an, ich habe da einen Kandidaten, der will abgeholt werden. Oder du sagst, ich bin Prophet, noch besser. Was habe ich denn gestern gegessen? Wo gehe ich denn heute Abend hin? Stimmt's? Oder du bist Lehrer? An der Hauptschule oder an der Realschule? Nee. Ihr versteht das Problem. Eigentlich ist das völlig Banane, aber wir haben jetzt ein Problem, weil die 4 sagen, ich bin Pastor. Weil Pastor ist was? Anerkannt. Und jetzt kommst du in eine Gemeinde als Schaf. Zum Beispiel kommst du zum Apostel. Der ist nicht wirklich Pastor. Also kann auch nicht die ganze Zeit dich betreuen, weil das wird ihm langweilig. Ein Apostel will immer was Neues. Ist ein Gemeindegründer. Und wenn du dem ein halbes Jahr auf die Nerven gehst, wird's schwierig für den. Richtig? Ein Prophet, der will ständig im Prophetischen sein. Oh, der hat dir was gezeigt. Hast du ein Wort für mich? Bruder, ich sehe. Was ist die Gemeinde? Prophetisch, aber nicht auf dem Wort. Da geht Bugge die Buh ab. Wir hüpfen jetzt alle wie Frösche. Habe ich selber erlebt. Und lauter so ein Zeug. Nicht gegründet auf dem Wort. Richtig? Aber alles ist prophetisch. Die Gemeinde ist total prophetisch. Jeder weiß, was der Herr will. Unfassbar. Was ist der Evangelist für einen Pastor? Wie viel hast du heute bekehrt? Wir müssen raus, an den Neckar, an den Strand. Wir müssen an die Neckarwiese. Oder in die Fußgängerzone, wir müssen raus, der Herr sagt, wir müssen raus. Wo ist die Gemeinde? Draußen. Die Schafe kennen sich nicht richtig, weil die immer draußen sind. Was macht der Lehrer? Der lehrt und lehrt und lehrt und es staubt und es ist trocken und er lehrt. Und die Leute sagen, ich brauche ein Schluck Wasser. Ruhe! Paulus hat gelehrt, bis einer aus dem Fenster fiel, weiter geht's. Ich hab so Durst. Sei still, Bruder, du brauchst das Wort. Das Wort. Ein bisschen bin ich auch so, aber ich guck, dass wir ausgewogen geladen sind. Seht ihr das Problem, was in der Gemeindewelt ist? Das ist weltweit so. Die überprophetische Gemeinde, die apostolische Gemeinde, die alles kontrollieren will und jeden überwachen. Wir sind alles Apostel. Ich bin Gebietsapostel und ich bin der vom Mond, von der dunklen Seite des Mondes. Ich glaube, die Vielfalt, der fünffällige Dienst ist in die Gemeinde gegeben, damit wir die Fülle haben. Und mein Herzenswunsch ist, ich habe die Vision noch nicht aufgegeben, dass das irgendwann zur Erfüllung kommt. Dass Jesus die Leute da reinziehen kann. Ich glaube auch, dass alle 5 vollzeitlich bezahlt sind. Dass da keiner arbeiten gehen muss, in der Welt abgelenkt ist und unter dem Joch von Satan ist. Ich glaube, in einer echten Gemeinde, der fünffällige Dienst, wenn der Vollzeit bezahlt ist, sich trifft zum Gebet, sich treffen zur Vision, zum Austauschen, wenn die Crew an Bord ist, kann das Schiff ablegen. Die meisten Gemeindeschiffe liegen im Hafen. Immer fehlt mindestens einer. Entweder ist die Crew nicht da, oder ist der Koch nicht da, oder der Laderaum ist leer. Wo willst du hinfahren mit leerem Laderaum? Geht nicht. Amen. Und so denke ich, ist es für uns wichtig. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und jetzt kommt's für uns. Und er ist so viel höher geworden als die Engel. Wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Ich lese mal nur bis dahin. Er ist so viel höher geworden als was? Als die Engel. Er war schon viel höher als die Engel. Er war im Himmel schon Gottes Sohn. Er aber hat noch nicht vollbracht den Auftrag seiner Existenz. Zu sterben für die Menschheit, dass der Vater was bekommt? Family. Aber nachdem er das getan hat, hat er ererbt einen Namen, der so viel höher ist als alle Namen. Immanuel. Gottes Sohn. Friedefürst. Und all diese Attribute, die man über Jesus sagt. Aber das Größte von allem, die größte Form der Anbetung auch, Sonja hat es zitiert in der Predigt, die größte Form der Anbetung ist Gehorsam. Gehorsam. Die Engel waren nicht gehorsam, die gefallen sind. Aber Jesus war gehorsam. Er war gehorsam und hat den größten Wunsch, den der Vater hatte, Familie zu haben, erfüllt. Und hat den Preis bezahlt. Und Gottes Gerechtigkeit ist für uns Menschen fast erschlagend. Weil er so heilig und gerecht ist und wir so unheilig und so ungerecht. Der Weg könnte nicht weiter voneinander entfernt sein, die Distanz. So weit wie der Westen vom Osten ist, wo hört es auf? Richtig? Und jetzt kommt Jesus ins Spiel und überbrückt diese Distanz und erfüllt den Wunsch des Vaters. Ich habe mich oft gefragt, warum ist das alles so kompliziert? Man kann da nicht stehen, Adam war gehorsam und alles ist gut, piep, 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 eine Seite in der Bibel. Adam war lieb, gehorsam, machte alles, was der Vater wollte. Wisst ihr, wenn das bis heute so wäre, wir wären jetzt alle Nachfahren von Adam, werden alle heilig und alle gehorsam und alle, wir hätten ein großes Problem. Eins. Da liegt eine Tretmine. Wir wissen nicht wo. Wir wissen nicht wann. Aber die Tretmine liegt. Und diese Tretmine heißt Satan. Irgendeiner der 8 Milliarden Menschen wäre irgendwann draufgetreten. Was wäre mit ihm passiert? Verloren in Ewigkeit. Kommt uns das bekannt vor? Jetzt lebst du, nur mal angenommen, nehmen wir mal nur 10.000 Jahre. Du lebst jetzt, weißt, 10.000 Jahre lebst du auf der Erde und irgendwo liegt eine Mine. Wie läufst du da? Du hast alle Sorten der Menschen. Da liegt keine Mine. Das ist ein Mythos. Der Nächste sagt, oh, ich muss meine Hände waschen. Oh, ich habe Minenbakterien an der Hand. Und dazwischen alle anderen. Aber du weißt nicht, wo liegt die Mine. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Jesus wusste, wo die Mine liegt. Und er hat gesagt, geht mal alle auf die Seite. Eine Mine. Boom. Wen hat's zerfetzt? Jesus. Danach war die Erde minenfrei. Für die, die sagen, Jesus, du weißt den Weg. Amen. Und ich bin so froh, dass Jesus mit seinem Blut in den Himmel ist. Steht das im Wort? und hat auch dort den Tempel, den Satan verunreinigt hat, mit seinem Ungehorsam hat er gereinigt. Und er hat sein Blut in den himmlischen Tempel gebracht. Warum? Damit wir nie wieder verloren sind. Wir können im Himmel nicht mehr sündigen, weil unsere Natur eine andere ist. Aber nur angenommen, wenn Satan, auch das kann er nicht mehr, nur angenommen, er würde nochmal eine Tretmine legen und du würdest drauftreten. Es würde nicht mehr Bumm machen. Jesus hat den Zünder raus. Durch sein Blut. Amen. Versteht ihr das? Wir haben durch Christus, deswegen sagt die Bibel, wir haben durch Christus so viel mehr, als was Adam hatte. Adam war ständig in der Gefahr, dass er auf die Mine tritt. Das ist eine verdammte Angst. Immer zu denken, irgendwann mache ich den Fehler der Fehler. Richtig? Und all seine Kinder wären derselben Gefahr gewesen. Aber durch Jesus ist der Zünder raus. Leute, ich predige gerade alles aus dem Himmel, was der Heilige Geist mir gerade sagt, sage ich euch. Ihr habt ihn belohnt vorhin mit dem Gebet, jetzt belohnt er euch mit dem Wort. Du brauchst nie wieder Angst haben, in die Luft zu fliegen. Selbst wenn wir im Himmel sündigen würden, wäre das Blut des Lammes da. Das bedeutet, du bist in Ewigkeit errettet. Es gibt im Himmel keine Angst mehr, weil die Angst keine Wurzeln mehr ziehen kann. Versteht ihr, wie gut Gott ist? Du hast nie wieder Angst. Und selbst wenn du auf die Idee kämst, irgendwas Dummes zu machen, tritt drauf, spring drauf, leg dich drauf, schlaf eine Nacht auf der Mine, du wirst merken, es macht nicht mehr Bumm. So sehr du dich bemühst, es bummt nicht mehr. Amen. Halleluja. Ich denke, das war's für heute. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Vater, wir danken dir für die Gebetserhörungen. Wir danken dir für die Dinge, die wir jetzt sehen und erleben werden. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass wir sagen können, wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Papa, danke, dass du diese Gemeinde so sehr liebst. Und dass du jedes einzelne Schaf so sehr liebst. Papa, danke für die Errettung von jedem Einzelnen hier und die, die zuhören. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist. Und dass du den Zünder entfernt hast, ein für alle Mal. Danke, dass es keine Gefahr mehr für uns gibt, weil wir dir gehören. Weil unser Name geschrieben ist im Buch des Lebens mit der Tinte des Blutes des Lammes. Danke, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast. Papa, und wir glauben, dass du noch alles verändern kannst. Du bist in der Lage zu verändern. Papa, und wir wollen sagen wie Martin Luther, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute trotzdem noch ein Apfelbäumchen. Wir geben nicht auf, wir sehen nicht schwarz, sondern wir danken dir, dass es vorwärts geht, egal wie du bist für uns. Halleluja. Halleluja. Vater, wenn alle Bäume um uns herum austrocknen, mein Baum bleibt grün. Denn dein Wort sagt, wir sind gepflanzt an dem Bach Gottes. Unsere Wurzeln gehen tief. Sie reichen hinein in den Bach Gottes. Wir tragen Frucht 12-mal im Jahr. Danke, dass wir grünen und blühen, wo andere vertrocknen. Danke, Jesus, weil wir die richtige Quelle haben. Und du bist unser Versorger nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Yes.